Nee,
Okay.
alles klar, gut.
Gestern warst du noch der heiße Scheiß. Du hast so manche Firma flach gelegt. Du hattest deinen Ruf wie ein Donnerhall. Dein Name hat Millionen bewegt. Doch so langsam, ganz langsam, fängt die Götterdämmerung an. Denn so langsam, ganz langsam, kommt der AI-Act und stiehlt dir den Rang.
Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Dr. Datenschutz, der Podcast. An meiner Seite ist Laura und ich bin Cornelius.
Hallo Cornelius.
Hi. Wir sind, also ne, beziehungsweise ich war, also wir haben einen Bezug zu Intersoft Consulting, kann man so sagen. Oh
Gott. Das geht doch so nicht.
Also ich jetzt nicht mehr, Laura arbeitet noch für Intersoft Consulting. Und nein, was soll man sagen? Aber trotzdem
machen wir den Podcast.
Sind wir in der Liebe zum Datenschutz vereint.
Wow. Ja, die Liebe für den Datenschutz. Ich wurde vor kurzem ausgelacht, als ich gesagt habe, das ist das geilste Rechtsgebiet. Ich würde einfach sagen, unsere Liebe zeigt ja quasi, ich habe recht.
Weil unsere Liebe zum Datenschutz so tief ist. Also ich weiß ja nicht, wer dich ausgelacht hat, aber ich bin auch so ein bisschen datenschutzmüde, muss man sagen. Wann haben wir, letzte Folge war mit Jörg
und Holger.
Und Holger zusammen.
Das war definitiv nicht ermüdend.
Nee, das war eine tolle Folge. Mhm. Und es war aber, die hat mir auch sehr zu denken begegnet. Weil auch Jörg gerade doch so ein bisschen müde war. Mhm. Und ich frage mich, ob ich mich dem auch anschließen soll, ob ich auch ein bisschen Datenschutz müde werden soll, weil am Ende des Tages ist es dann doch immer viel, viel gleich und viel anstrengende Aufsichtsbehörden und komische Gerichtsurteile und eine sehr, ja, weiß ich nicht. Ein bisschen, also für mich fühlt es sich so ein bisschen sonnenuntergangsmäßig bei der DSGVO an, aber da reden wir ja nicht drüber. Wir reden ja heute über Bußgelder.
Ja, und vor allen Dingen, was unseren Zuhörerinnen und Zuhörern wahrscheinlich sofort aufgefallen ist, wir haben heute ein bisschen was geändert. Also nicht dauerhaft, aber einfach mal heute. Unter anderem auch, weil wir die Möglichkeit genutzt haben, heute mal wieder gemeinsam aufzunehmen. Also für alle, die noch nicht so lange dabei sind, Cornelius und ich, wir nehmen Remote sonst auf und sehen uns dann über die Videokonferenz-Software-Tool unserer Wahl.
Genau.
Und sind halt nicht quasi an einem Ort. Und heute, so wie aber auch schon mal vor
Zeit, das letzte Mal, ne? Das letzte Mal waren wir in der Alten Mühle in Beilrechte-Dottingen.
Schön, dass du das dazu jetzt sagst. Ihr könnt alle googeln, wo das ist.
Genau, Alte Mühle, Beilrechten-Dottingen, kann man mieten. Also.
Ich kann so, nicht glauben, dass ich,
ist
du das
Werbung jetzt?
Hast.
Oh, kann man mieten. Ab nächstem Jahr kann man auch tolle Ferienwohnung, Freunde, in der Alten Mühle.
Aber wenn ihr schon immer das Podcast-Feeling haben wolltet.
Genau. Podcast-Feeling all along, immer in der Alten Mühle. Jetzt aber, wie man ja auch ein bisschen hört.
Stimmt.
Ist ein bisschen Downgrade. Also wir sind jetzt.
Och, wir sind in der Bundeshauptstadt. Also schlecht ist das
wir
jetzt
sind,
nicht.
Genau, wir sind in der Bundeshauptstadt, nicht in der Bundesstadt. Ne? Weil die Bundesstadt ist ja immer noch Bonn.
So ist es.
Aber kein Mensch weiß, was die Bundesstadt ist.
Nee,
eigentlich.
Interessiert ja wahrscheinlich auch
niemanden.
Genau,
das sind, glaube ich, die Bonner, die irgendwie sagen so, oh, wir wollen, ah, was macht ihr mit uns? Und deswegen ist es eine Bundesstadt, aber kein Mensch hat, was ist eine Bundesstadt? Egal, Bundesstadt Bonn. Aber da sind wir auch nicht.
Nee, sondern wir sind in Berlin.
Genau, in der Hauptstadt der BRD.
Gut, dass du es nochmal dazu gesagt hast.
Ja, genau. Dementsprechend ist hier laut.
Aber das ist nicht schlimm, weil wir uns für uns ist das quasi eine Live-Folge, weil wir jetzt irgendwie gerade die Chance haben, einfach, wir sind jetzt mal Meter nur auseinander. Das ist schon was ganz Besonderes. Macht natürlich eine gewisse Stimmung, deswegen auch vielleicht ein ganz besonderes Intro-Lied heute für euch. Das steckt viel Liebe und vielleicht der ein oder andere Wein drin, ne?
Genau, aber, also wir wollen ja trotzdem über Datenschutz reden.
Absolut.
Ne?
Und auch wenn du müde bist, ganz ehrlich, es ist ja schon so, dass ich versuche das auch, wenn ich so mit Kunden rede, dass Datenschutz ja irgendwie für alle gleich ist. Und damit versuche ich eigentlich vielen die Sorge zu nehmen und sie grundsätzlich zu motivieren. Jedoch, wenn man mal ganz ehrlich ist, bedeutet das gleichzeitig aber auch, dass es ja auch, naja, immer gleich ist irgendwie. Und ich verstehe schon, wenn da eine Art Abgeschlagenheit sich irgendwann einstellt, weil man ja doch ähnliche Dinge macht und auch gegen ähnliche Windmühlen immer wieder kämpft. Gerade in unserer letzten Folge mit Jörg und Holger ging es natürlich auch um Regulationswut durch den europäischen Gesetzgeber und das sich auch wiederholen von bestimmten Prozessen. Aber irgendwie, aber gut, das liegt ja auch ein bisschen an meiner Rolle in diesem Podcast, kann ich ja auch nicht anders, so ein bisschen mein Daueroptimismus, den ich verbreite. Es gibt ja doch irgendwie immer wieder, nicht was Neues, aber doch, ich würde sagen, immer wieder Highlights. So Aha-Momente und so ein gewisses Aufschauen. Ich halte wirklich die Entscheidungen, gerade für Bußgelder von den Aufsichtsbehörden, wie kaum was anderes für so geeignet, um das zu zeigen. Zum einen, weil wir ja oft auch in unserem Podcast, ich sag mal, die Grundlagen im Datenschutz immer wieder aufgreifen. Das machen wir nicht, weil wir denken, dass es das irgendwie easy peasy ist oder dass das einfach alle schon verstanden haben, sondern die Bußgelder zeigen auch häufig, dass grundlegende Sachen, die in der DSGVO verlangt sind von den verantwortlichen Stellen, tatsächlich, also es ist nicht irgend so ein Berater oder DSB-Gelaber, zu massiven Bußgeldern führen. Und nun bin ich nicht gerne die Datenschützerin, die so mit erhobenen Zeigefinger durch die Gegend rennt und mit Angst und Schrecken quasi im Datenschutz regiert. Also weder mag ich die Rolle ganz generell, noch mag ich sie bei mir persönlich, wenn ich ehrlich bin. Aber die Realität ist, dass genau diese Kleinigkeiten, wenn man kontinuierlich arbeitet, und deswegen haben wir gedacht, Mensch, wir machen mal wieder so eine schöne Bußgeldfolge und zeigen, was so ein bisschen passiert ist, doch schon auch Unterschied machen können. Und damit meinen wir jetzt übrigens nicht, wir haben ein bisschen überlegt, welche Bußgelder picken wir uns denn für euch heute raus. Und natürlich könnte man umfangreich über eins der größten Bußgelder der DSGVO-Geschichte, nämlich dem Meta-Bußgeld, natürlich diskutieren. Also ich meine, alleine die schiere Summe ist schon auf jeden Fall etwas, was ein gewisses Aufsehen erregt und ja auch, wie ihr alle wahrscheinlich wisst, natürlich auch in den Medien ein Echo hatte, aber es sind ja eher die Kleinen. Ne?
Und das finde ich ja eigentlich das Beste an dem Bußgeld, das wird ja Meta nicht auf sich sitzen lassen.
Stimmt, es wird auf jeden Fall interessant. Also ich weiß nicht, ob du das in deinem Alltag auch hast, aber ich habe ab und zu die Konstellation, dass ich auch meinen Kunden sage, hey, wir können diese Strategie durchaus gehen. Wir sind möglicherweise in einigen Punkten konträr zur Rechtsauffassung der Aufsichtsbehörde, aber es kann sich doch auch schlichtweg lohnen. Nun kann man so wie immer vor Gericht und auf hoher See keine Sicherheiten geben. Wer kann das schon? Aber dass es lohnenswert ist, nun nicht, dass ich jetzt glaube, dass Meta im Recht wäre. Ne? Also das will ich jetzt, will ich nicht, dass mir das unterstellt wird. Aber der Gedanke, dass man sagt, hey, wir fordern jetzt das heraus und lassen das überprüfen, das finde ich wie gehabt weiterhin spannend.
Genau, und da befinden wir uns ja eigentlich auch so im Duktus der Aufsichtsbehörden, die ja im Grunde sagen so, wir verhängen Bußgelder und wir wollen, dass das gechallenged wird.
Ich glaube, einige jedenfalls.
Also, und das wurde ja irgendwie den irischen Aufsichtsbehörden immer vorgeworfen, dass sie so gar nichts von sich haben geben lassen, aber darauf läuft es ja dann zwangsläufig hinaus und das ist ja das, was uns auch Rechtssicherheit gibt.
Und es ist einfach auch spannend. Ich bin nicht mit jedem Urteil in gleichermaßen zufrieden. Das, ich weiß nicht, Cornelius, wie dir das geht. Es gibt schon so auch Aufregerthemen auch bei Gerichtsentscheidungen bei mir. Aber es schafft also genau das, nämlich eine Sicherheit, womit ist zu rechnen als Entscheidung, und zwar nicht nur von den Aufsichtsbehörden, sondern in der rechtlichen Wertung von den Gerichten. Ich habe gerade vor kurzem ein sehr spannendes Interview-Zwiegespräch mit Frau Thiel gehört, in einem sehr schönen Format. Da hat sie auch ganz deutlich gesagt, ja, dann sollen die Leute diesen Weg beschreiten. Und das klang zwar nicht wie eine direkte Aufforderung, aber ich glaube, ich meine, gut, sie ist jetzt auch scheidende Behördenleiterin in Niedersachsen. Möglicherweise kann sie da auch einfach ein bisschen freier noch reden jetzt. Aber der Gedanke, der so ein bisschen bei mir ankam war, und ich hoffe, ich habe sie nicht missverstanden, war, lass es uns rausfinden und nicht nur jeweils Rechtsauffassungen vertreten.
Ja, also das hatte ja unser guter Freund aus Baden-Württemberg auch schon in unserem
Podcast gesagt. Der Herr Brink.
Ja. Dr. Brink.
Wenn du das so sagst. Dr. Brink.
Also das ist natürlich aus Behördensicht toll.
Ja.
Also lehnst du dich zurück und sagst einfach so, Freunde, challenged uns mal ein bisschen. Das ist natürlich nett gesagt, aber wenn du ein Unternehmen bist, was sich eigentlich jetzt vielleicht nicht unbedingt immer nur um Datenschutz kümmert und dann nebenher noch so ein Problem an der Backe hat, was dann sagt, so challenged uns doch mal ein bisschen. weil, also, ja, voll cool. Für die Rechtsentwicklung in Deutschland, leider nur in Deutschland irgendwie, weil man muss ja auch sagen, im Rest von Europa, ja, interessiert es dann auch nicht so viele. Also viel,
das viel. Das frage ich mich manchmal. Hast du da Einblicke? Also ich frage mich das schon manchmal, weil zum Teil beobachte ich schon auch Gerichtsentscheidungen aus anderen Ländern. Ich frage mich manchmal, wird genauso auch ein Blick aus anderen Ländern auf Deutschland geworfen? Vielleicht wissen das unsere Zuhörer. Also das würde mich schon interessieren. Aber ja, du hast natürlich recht. Das sind dann natürlich erstmal deutsche Entscheidungen. Wobei ich glaube, dass, auch wenn, also ich glaube schon, dass du recht hast, ne? Man kann natürlich erstmal sagen, hey, let's challenge us, aber, ne? Also, aber es bringt so natürlich schon
Bewegung. Aus unserer Sicht, wo man sagen würde, so, okay, ja, alles klar, ich möchte ein schönes Urteil zu haben, ich möchte Richter haben, die sich damit auseinandersetzen. Klar, finde ich das erstmal gut.
Ja.
Klar?
Ja.
Was ich schwierig finde, oh Gott, jetzt wird das alles so getragen und sowas, aber so bin ich, und da bin ich dann vielleicht auch zu deutsch irgendwie, aber wenn ich so Gerichtsentscheidungen vom Bundesgerichtshof und dann in letzter Instanz auch vielleicht vom Bundesverfassungsgericht lese, dann sind es große Abwägungen.
Naja, für, die machen für, das
für
ja auch
und,
noch.
Für und wieder irgendwie, ja, und sowas, ne? Aber ich meine, und das ist ja das, was ich persönlich an Datenschutz toll finde. Es ist alles eine Grundrechtsabwägung.
Ja.
Persönliche Rechte gegen Rechte des Unternehmens, ja, Abwehrrechte gegen den Staat, Abwehrrechte gegen Unternehmen. Finde ich fantastisch, finde ich juristisch hochinteressant. Und dann kommen vom EuGH, leider, finde ich manchmal so Begründung, und ich meine, das ist die letzte Instanz.
Ja, absolut.
Wenn der EuGH ich weiß, das so sagt, dann ist es so. Und das ist dann nicht sonderlich elaboriert. Das ist dann so,
puh. Na, die, ja, Argumentation, die man sich quasi von dieser Instanz wünschen würde und das Einbeziehen von allen Normen, die eine Rolle spielen, also auch so Stichwort Grundrechtscharta, ne, die Werte, die damit einfließen sollten und auch abgewogen werden müssten, es wäre absolutes Mutmaßen, ja, von mir, warum auch
keine
nicht.
Es findet keine Abwägung, nee, statt, genau, in dem Sinne, ja, sondern, genau, sondern das und das ist das Gesetz und deswegen
ist das so.
Genau, deswegen ist das so und deswegen hat das so zu sein.
Ja.
Und es ist nicht das epochenmachende, ja, Gerichtsurteil, wo, nein, du sagst so, wow,
ja,
genial argumentiert, Wahnsinn.
Im Gegenteil, man hat sogar zum Teil oder man könnte den Eindruck gewinnen, dass der EuGH da seine Arbeit nicht macht und das den nationalen Gerichten überlässt, diese Arbeit zu tun. Also vor kurzem hat das der liebe Grüße nach Flensburg, der liebe Stefan Hansen-Öst in einer Diskussion genauso auch vorgetragen und kritisiert. Und ich kann nicht anders sagen, als dem wirklich zuzustimmen, beziehungsweise ja auch zum Teil Kopfschütteln zustimmen zu müssen. Denn es entspricht nicht meiner Erwartungshaltung. Meine Erwartungshaltung, vielleicht ist die auch nicht erfüllbar vom EuGH, aber das ist das, was ich da wollen würde, um auch das Futter in der Argumentation zu bekommen. Und aktuell, den Eindruck, wir schweifen ein bisschen vom Thema, aber es ist ja egal, es ist ja wichtig in den Abwägungsprozessen. Das fehlt da ein bisschen, ne? Also, ja, ich bin ganz bei dir und wünschte mir da mehr. Umso mehr ist natürlich dann der Blick auf nationale Gerichte da, die dann einfach schlichtweg ihren Job machen. Vielleicht auch den vom EuGH mit.
Ja, das ist, also ist ja, und dann so absurd, dass irgendein Landgericht, ich weiß nicht, ob es Amtsgericht, aber dann irgendwie sagen so, oh, wir müssen eine Vorlagefrage machen.
Ja, ja.
Und dann gibt es eine Vorlagefrage an den EuGH von 30.000, also mich würde mal die Statistik interessieren, wahrscheinlich gibt es eine Statistik.
Ah, es gibt das wohl.
Wie das denn ist, wie viele Vorlagefragen es bezüglich Auslegungssache der DSGVO gibt, wie viele aus Deutschland kommen und wie viele aus anderen Ländern kommen.
Also wenn ich es richtig weiß, sind es aktuell, ist die Anzahl dreistellig für die Vorlagefragen, die da irgendwo abgearbeitet werden müssen.
Und wie viele davon sind deutsch?
Oh, das weiß ich nicht. Okay. Ja. Fun Fact, Frage an die Zuhörer.
59.
Ja, auf der anderen Seite, also man hört ja oft, ne, dass der deutsche Datenschutz so sehr streng wäre. Was wir, glaube ich, aber haben schon, sind durchaus wirklich viele und nicht nur eine, viele Aufsichtsbehörden in unserem Land durch unser föderales System, die sehr aktiv sind.
Nee, und jetzt ganz kurz, das, ja, möchte ich noch kurz, weil ich glaube, ja. Ja, ich glaube, dass das dem EuGH nicht bewusst ist. Der EuGH macht Einzelfallentscheidungen.
Das ist der ja auch sein, also der, Job, der, ein Stück
genau,
weit, ne?
Ich weiß, der beantwortet die Frage.
Ja. Yeah.
Und ich meine, jetzt haben wir natürlich im europäischen Raum kein Case Law in dem Sinne, sondern wir sollen nicht so viel auf Rechtsprechung, sondern eigentlich wollen wir uns am Gesetz orientieren. Aber das ist ein Riesenproblem. Wenn der EuGH dann eine konkrete Frage, ja, beantwortet, dann meint der EuGH auch nur, Das ist jetzt aber auch nur auf die konkrete Frage beantwortet.
Ja. Und wem das hilft das, ne?
Das sorgt ja für einen riesen Stau.
Ja, und das hilft auch nicht oder es bringt nicht die Erleichterung, die man sich da wünschen würde, ne? Also ich meine, die Hoffnung ist doch eher, oder vielleicht bin das auch nur ich, ne? Also hau gern raus, was du denkst. Aber meine Hoffnung ist ja dann von quasi der höchsten Instanz, die entscheiden kann zu diesen Fragen, ist ja Klarheit und Sicherheit in der Rechtsanwendung, quasi Möglichkeiten, Best Practice abzuleiten. Wenn du aber dann immer wieder zurückgeworfen wirst in eine Position, in der du so halb sagen musst, ja, aber das ist jetzt eigentlich nur in dem Fall so, höchst unzufriedenstellend.
Genau, und dann, das wäre dann wieder auch eine Vorlagefrage wieder an den EuGH. Also, und das ist ja nur so vielleicht den Bezug zum Musikintro, da ist ja die DSGVO nur der Anfang.
Ja, klar, da ist ja Bewegung.
Ich möchte nicht ins Detail gehen, aber natürlich bekommen wir mehr europäische Gesetzgebung.
Ja.
Was ja grundsätzlich ein hehres Ziel ist und schön ist und gut ist.
Mhm.
Aber wir bekommen dadurch Gesetze, die erstmal sehr viel verlangen. Das ist, anders ist ja keine Richtlinie. So wie damals Wettbewerbsrecht, sowas, wo man sagt, so, das müssen die nationalen Gesetze wieder umgeben, sondern diese ganzen Verordnungen, die quasi das Recht in Europa harmonisieren sollen, die machen es uns nicht leichter. Also wie gesagt, da ist nur die DSGVO der Anfang und da kommt der AI-Act, da kommt der Data-Act, da kommen jetzt viele Gesetze, die nach dem gleichen Duktus aufgebaut sind. Und die sollen wir alle erfüllen.
Naja, die Stoßrichtung ist ganz klar, Aspekte des digitalen Lebens zu regulieren, um Möglichkeiten und Schutz für die Betroffenen, und damit meine ich jetzt nicht mal unbedingt der Betroffene im datenschutzrechtlichen Sinne, sondern ganz generell eher so von der Denkstruktur eher so Richtung Konsument im weitesten Sinne eben zu schaffen. Also um es mal vorab zu sagen, ich bin nicht dagegen. Also hier gegen, also das Pendant wäre ja quasi, wenn man in der Welt mal von ein bisschen rumguckt, ne, also wäre ja gar nicht zu regulieren, also und zu sagen, hey, der Markt, der reguliert sich schon von alleine, was wir gerade so bei KI zum Beispiel ja auch so im angloamerikanischen Bereich durchaus haben. Das heißt, also wir wollen schon regulieren, um Sicherheiten und Möglichkeiten und Rechtsinstrumente quasi abzubilden. Die Stoßrichtung finde ich schon sympathisch, also vom Grundsatz her. Ich frage mich schon an dem einen oder anderen Stelle, welchen Regulierungsbedarf wir schon also haben. Nun würde ich einfach sagen, das ist sicherlich strittig und das kann man, naja, ich glaube, das kann man auch sehr unterschiedlich sehen. Nur, ob es uns dann vor allen Dingen die Erleichterung bringt, und da kommen wir ja vielleicht dann wieder zurück zu unseren, ich sag mal, datenschutzrechtlichen Fragen. Wir bewegen uns ja immer noch in dem Spannungsfeld, in dem trotzdem grundlegende Dinge nicht erfüllt werden. Deswegen ja auch diverse Bußgelder, die sich immer wieder ergeben. Und der Blick fürs große Ganze und das, was vielleicht ja auch mit diesen ganzen Verordnungen, diesen ganzen DSA und DA und AI und wie sie nicht alle heißen, da muss natürlich Cornelius schmunzeln, weil mit AI hatte ich heute schon so meine Probleme. Also das ist so, das bringt dann so einen bunten Strauß an Verordnungen, die möglicherweise von der Stoßrichtung, um da zurückzukommen, durchaus gut sein können. Wir schaffen es ja aber häufig noch nicht mal und Unternehmen schaffen es auch zum Teil nicht mal, die ersten Anforderungen der DSGVO quasi zu erfüllen, der ersten Stunde. Und da werde ich schon, also ich werfe da jetzt noch nicht die Flinte ins Korn, also so möchte ich nicht verstanden werden, aber ich gucke dadurch natürlich kritisch drauf, weil das Mehr muss ja auch abgebildet werden. Ich glaube, das ist das, was ich ein bisschen bei dir raushöre. Das wird jedenfalls nicht leichter.
Also die Cornelius GmbH ist nicht begeistert.
Das habe ich mir gedacht. Na gut, dass ihr nicht so viele personenbezogene Daten habt. Mensch. Ja, aber ihr habt andere Dinge, ne? Und die sind jetzt alle mit dabei. Wobei, unter den Digital Service Act fallt ihr wahrscheinlich noch nicht. Aber mal also, ganz ehrlich.
Also laut meinem Businessplan schon.
Okay, ich gönn dir, ne? Also ich gönn dir total und
Also wir sind ja als Datenschutz-Podcast gestartet und wir berichten natürlich gerne auch über die Datenschutz-Themen, die grundsätzlichen Themen, die man beim Datenschutz,
genau.
die sind irgendwann abgefrühstückt, muss man so sagen. Es kommt natürlich halt irgendwie was Neues dazu und so. Und ich glaube, was im Datenschutz in nächster Zeit spannend wird, ist natürlich dann das Zusammenspiel von, wie sieht es mit dem Data Act aus, der vorsieht, dass Firmen ihre Daten teilen. Wie sieht es mit einem AI Act aus? Keine Ahnung, was der AI Act damit zu tun hat. Aber zumindest, wir haben nicht mehr die klassischen Themen, über die wir quasi als Lehr-Podcast in dem Sinne aufgefangen haben, was ist denn eine Auftragsverarbeitung und wie sieht es denn, na wohl, das war jetzt gar nicht so lange her, aber wie sieht es mit einer Videoüberwachung aus und so?
Also das, okay, ich gehe da jetzt einfach mal komplett konträr, weil ich am Ende des Tages auf keinen Fall den Eindruck vermitteln möchte, dass wir quasi uns selbst als obsolet quasi deklariert haben. Also das gehe ich einfach nicht mit. Wobei, du hast natürlich recht, irgendwann, also die Normen und die Anforderungen der DSGVO sind irgendwann auch mal abgefrühstückt. Was ist denn aber eigentlich die wahre Schwierigkeit? Klar, im ersten Schritt musst du irgendwie verstehen, was ist gefordert. So, erster Schritt. Zweiter Schritt, wie setzt man das um? Was sind irgendwann Best Practice? Wie kann ich das angehen? Wie skaliere ich das vielleicht für mein Unternehmen? Okay, das wollen vielleicht die meisten Aufsichtsbehörden nicht hören, dass irgendwelche Sachen skaliert werden, ist aber in der Realität natürlich komplett so angekommen. Und dann aber auch, wie gehe ich denn vor? Und das Schwert der DSGVO sind die Bußgelder. Wie mache ich als Unternehmen und wie stelle ich sicher, dass mich diese Bußgelder nicht treffen? Denn das ist ja nicht immer nur aus der Güte oder ihrer völligen Wunsch von Compliance für Datenschutzfragen geschuldet, sondern schlichtweg, weil das betriebswirtschaftliche Risiko eines Bußgelds sich nicht realisieren soll. Denn ganz ehrlich, wenn ich jetzt quasi nach Berlin gucke, was ja sehr stimmig ist mit unserem Aufnahmeort gerade, und mir angucke, dass die DKB, ne, als Bank erstmal 300.000 Euro zahlen muss wegen quasi, boah, ich würde ja fast sagen, schon Kinderkrankheiten, ne?
Und das ist vor allen Dingen das Bußgeld und vor allen Dingen auch das Ganze drumherum, was hochrelevant werden wird. Deswegen ist es so, wir reden über Bußgeld DKB. Was ist passiert?
Ja, was ist da passiert? Naja, die DKB hat ein eigenes Scoring-System gehabt. Für alle, die jetzt wirklich komplett neu reinkommen, also die haben Kreditbeantragende bewertet. Und zwar nicht nur nach den Bewertungskriterien, die man hier auch erwarten würde, nämlich Schufa-Auskunft.
The Devil.
Ja, ich weiß. Das ist, ich sag jetzt einfach immer nur Schufa so zwischendurch, damit du immer sagen kannst, The Devil. So. The Devil. Sondern also den klassischen zu erwartenden Kriterien, die eine Bank für die Kreditwürdigkeit heranzieht, sondern die DKB hatte ihr eigenes Scoring-System. Übrigens, bis jetzt habe ich noch nicht so ganz verstanden und vielleicht auch die Aufsichtsbehörde nicht, ich weiß nicht so genau, wonach sich das richtete. Auf jeden Fall, ein Betroffener, ein Kreditbeantragender, hat sich gewundert, warum ihm sein Kredit nicht ermöglicht wurde, sondern abgelehnt wurde, obwohl er vernünftige Schufa-Werte etc. pp. Hatte und dann sagte, hey, liebe Bank, wieso, weshalb, warum? Und er wurde dann abgelehnt. Er hat nicht klassisch Auskunft verlangt, aber er wollte letztendlich verstehen, wieso, weshalb, warum? Und das wurde ihm nicht gesagt, also wirklich auch so, wie man der Presse nehmen konnte, auch wirklich verweigert. Und dann hat er sich natürlich beschwert. Wie ich finde, völlig zu Recht, weil es maximal intransparent war. Also diejenige, die hier einen Kredit beantragt hat, war völlig unklar darüber, was passiert hier eigentlich, wieso, weshalb, warum. Das schafft natürlich auch Unsicherheiten und Misstrauen, ne?
Genau, und vor allen Dingen, also das Ding ist, wir hatten ja den klassischen Fall von Artikel 22.
Genau.
Profiling.
Richtig.
Wir hatten, die Bank hat ihn geprofiled und hat ihm gesagt, aus dem und dem Grund, und es hatte rechtliche Wirkung für ihn.
Ja, und auch tatsächliche, ne? Kein Kredit. Tada.
Genau. Und da sind wir jetzt im Bankenwesen. Und das ist natürlich trotzdem etwas, was weiter hochrelevant werden wird. Mhm. Denn natürlich reden wir bisher über Banken und was weiß ich. Aber natürlich, je mehr Daten und je mehr Spuren wir im Internet hinterlassen, desto mehr werden auch nicht Banken, sondern andere Unternehmen ein Profil von einem erstellen und sagen, so, Freundchen, auf dich haben wir nicht so viel Lust.
Genau, und das ist ja letztendlich auch genau das Problem beim Profiling oder warum es auch so stark reguliert ist, ist, dass Entscheidungen getroffen werden, die für die Betroffenen, also auch bei Einsatz und dem Willen, verständlich hier zu sein, nicht mehr verstanden werden können. Insbesondere jetzt gerade, und deswegen fand ich auch die Entscheidung der Aufsichtsbehörde bei dieser ja bei dem Bußgeld für die DKB so spannend. Die haben halt quasi ihr eigenes Scoring-System gehabt. Dass sie quasi, sie haben Parameter festgelegt, die sie relevant finden.
Ja, und vor allem, die sie nicht mal selber wussten und haben sich dann trotzdem einfach danach geregt. Also, das ist ja, glaube ich, so ein bisschen das Ding, ne? Das ist ja gerade bei diesem Profiling-Paragraph sehr, sehr wichtig, dass du das nicht, dass es dann eine Entscheidung ist. Und die nicht mal selber es bewusst, also ne, da ist nicht Roger im Hintergrund, der sagt, oh, das habe ich mir angeguckt, ist doch albern, sondern es wird automatisiert abgelehnt.
Genau, es geht ja nicht darum zu sagen, dass Profiling überhaupt nicht geht, sondern der Betroffene hat letztendlich auch dann einen Anspruch darauf zu verstehen, wie dieses Profiling, also welche Parameter wurden zugrunde gelegt, wie ist das entstanden. Ob jetzt wirklich die Bank gar keine Ahnung hatte, wie das entstanden ist, weiß ich nicht hundertprozentig. Ich hatte den Eindruck, die hatten quasi ein eigenes System. Ob das jeder da verstanden hat, weiß ich nicht.
Ja, sie haben es, also entweder es war so ein krudes System, dass es nicht, dass es gesagt, wir ducken uns einfach weg.
Mhm. Ja. Es bleibt da ein bisschen Spekulation, aber auf jeden Fall konnten sie es definitiv gegenüber dem Betroffenen, der dann angefragt hat, nicht ja, transparent machen. Oder sie wollten nicht. Also beides halte ich für durchaus möglich. Und dann fängt Profiling an, wirklich auch kritisch zu werden. Also, na klar, gerade bei solchen Themen wie, dann bekomme ich den Kredit nicht, dann fängt es natürlich an, auch wirklich jeden, ich mag den Begriff zwar nicht ganz, aber hier passt er ganz gut, wirklich den kleinen Mann zu treffen, warum das so schwierig ist. Denn Lisi Müller denkt möglicherweise, hey Mensch, aber ich habe doch ein super Wert bei der Schufa, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Und dann läuft man gegen eine Wand und versteht nicht, warum. Und das soll ja letztendlich im Zweifel auch, ja, das ist das, was verhindert werden soll.
Genau, und was du ja eigentlich machen musst, also so was ja auch so ein bisschen so prüfe, halt, ob du jemanden, natürlich wollen wir keine amerikanischen Verhältnisse, wo jeder einen Kredit bekommt, der nicht bei drei auf den Bäumen ist. Aber klar, du willst ja trotzdem eine klare Begründung haben, warum du keinen Kredit bekommst oder nicht kreditwürdig bist.
Ja, ich habe die launige Überschrift zu diesem Bußgeld gelesen, ne? Computer sagt nein. Das fand ich ausgesprochen gelungen, weil genauso kam es mir ein bisschen vor.
Wer war das? Wer hat das gesagt?
Oh, warte mal, das muss ich kurz überlegen, wer, wo das stand.
Computer sagt nein. Ja, Computer sagt nein.
Ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich die Pressemitteilung
der... Ich tippe auf Zeit.
Nee, ich glaube. Also ich muss nochmal nachgucken. Wir verlinken es auf jeden Fall in unseren Shownotes. Wenn ich mich richtig erinnere, war es die Berliner Aufsichtsbehörde selbst, die ihre Pressemitteilung so benannt hat. Aber ich weiß es nicht genau. Ich will nichts Falsches verbreiten. Ich gucke nach und versprochen, wir verlinken das richtig auf jeden Fall in den Shownotes. Da achten wir ja immer drauf, dass wir euch aktuell halten und damit ihr Sachen auch mal nachlesen könnt. Aber das war so, ja, es ist nicht 1,2 Milliarden Euro, ne? Und es ist vielleicht nicht von der Summe an sich so spektakulär, aber es macht wieder deutlich, dass die Feinheiten in der DSGVO und weiß ich nicht, ob man wirklich Profiling nur als Feinheiten bezeichnen kann, aber ich glaube, für viele Verantwortliche ist das so.
Und das ist ja eine Entwicklung, finde ich, die ich zumindest beobachte, dass jetzt schon jedes mittelständische oder größere Unternehmen gemerkt hat, so ich habe, die Hausaufgaben sind gemacht.
Ja.
Und man hat natürlich mittlerweile auch Dienstleister, die diese ganzen nervigen Quatsch, ne, wie Dokumentationspflichten irgendwie und sowas, das alles gut. Das kriegen wir alles hin.
Ja, aber wir machen munter fröhlich Profiling, was wir nicht verstehen. Ganz ehrlich.
Ja, stimmt,
das ist richtig. Also es ist halt, ja, ich bin bei dir. Vielleicht deswegen bleibt es für mich nicht langweilig und ich bin nicht so müde von den Themen, weil ich in den Einzelpunkten immer wieder sehe, es ist nicht getan, nur weil irgendwann die Kenntnis da ist, hey, das müssten wir wohl machen. Weil manchmal, ist jetzt Soundsystem.
Ja, fehlt denn?
Ja, aber weißt du, manchmal, ich sag das mal ganz hart, manchmal muss man einfach mal stehen lassen, muss mal shit done sein. Muss dein Kram einfach irgendwann auch einfach erledigen. Es ist nicht damit getan zu sagen,
aber
Mensch.
Aber meinst du nicht, aber das ist doch, also jetzt gerade bei der DKB, das ist doch eine Business-Entscheidung. Den wird das, also vielleicht nicht, keine
Weiß
Ahnung.
Ich nicht.
Aber das wird, die werden ja nicht so, oh was?
Tatsächlich ist das eher so meine Vorstellung. Meine Vorstellung ist, dass irgendjemand dachte, boah, ich habe jetzt eine richtig gute Idee. Anstelle von irgendwelchen Scorewerten, die wir nicht selber bestimmt haben, machen wir jetzt einfach unser eigenes System. Und legen wir mal zugrunde, was wir so für Erfahrungen gemacht haben. Das mischen wir jetzt mal und hey, somit schaffen wir mehr Sicherheit für alle.
Also DKB ist auch bei LinkedIn sehr aktiv, also falls ihr einen Job sucht.
Stimmt, die haben viel ausgeschrieben gerade, das ist dran.
Oh, komisch.
Komisch, versteht man gar nicht. Also das ist eher meine Vorstellung. Ich glaube, irgendwer dachte, er hätte eine ganz tolle Idee. ich tue ihm vielleicht mega unrecht.
Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht.
Nee?
Nee, nein? Glaube ich nicht. Das ist so komplex. Da ist eine Menge Arbeit dahinter. Da
ja,
ist
okay.
Hochkomplexe Arbeit dahinter. So ein eigenes Scoring-System zu etablieren, wo du nicht mal den eigenen Algorithmen, weiß ich nicht, aber den
ja,
verstehst.
Ja, okay.
Und dann zu sagen, oh nee, haben wir nicht. Das glaube ich nicht. Glaube ich nicht.
Ja, okay, vielleicht auch nicht. Ja, das ist auch unfair von mir. Ich befürchte, das wird weiterhin unsere launige Spekulation bleiben müssen, weil erfahren werden wir es wahrscheinlich nicht und die wenigsten werden es wirklich wissen. Nur, ich hatte so gedacht, und übrigens das zweite Aufregerbußgeld für mich geht in eine, also für mich, also nicht irritiert sein, also das Thema ist ein anderes, aber es geht in, für mich in die gleiche Richtung, wie so häufig bei Bußgeldern die normalen und ich sag mal zu erwartenden Hausaufgaben werden einfach nicht gemacht und viel schlimmer, keiner der Beteiligten sagt irgendwann mal, dürfen wir das eigentlich? Ich weiß, vielleicht ist das so eine naive Vorstellung von mir.
Welches ist denn?
Meins? Du, ja. Aldi.
Aldi.
Aldi Ungarn. Also das Bußgeld, das mich da so ein bisschen aufgeregt hat, war folgendes. Die Mitarbeiterinnen beim Aldi haben bei Käufern und Käufern von alkoholischen Getränken eine Alterskontrolle durchgeführt. So far, so gut. Indem sie die Käufer nach dem Geburtstag gefragt haben, um auch, die Altersbegrenzung...
Auch immer noch so far, so gut eigentlich.
Um die Altersbegrenzung zu gewährleisten. Und anstelle, so, man kennt das ja vielleicht auch aus anderen Supermärkten, irgendwie Vorzeigen vom Personalausweis oder Altersabfrage, haben die das ganz schnell in die Tasten in ihrer Kasse mit eingetragen. Also sprich, dann kommt dann Laura, Mensch, kleine Laura, bist du denn schon alt genug, um Alkohol zu kaufen? So, und dann sagt sie ihren Geburtstag. So, das haben sie eingetippert und ewig lange aufgehoben und hatten Zugang zu den Daten und ja.
Ja, aber sie wussten, also...
Will sie sagen, sie wussten ja aber nicht, was sie taten? Nee, doch,
nee,
doch.
Nee, aber also jetzt mal gesetzten Fall, ich geh zum Aldi in Ungarn.
Ja, auch der kleine Cornelius möchte meinen Wein kaufen.
Und mir einen Wodka.
Oh, Wodka, okay, ja. Gleich harte Sachen. Oh. Ja,
genau.
Ich gönne dir auch das.
Und dann muss ich meinen, ich bezahle bar, Laura.
Wahres
ist Wahres.
Oh nee, das machst du jetzt mit Absicht. Hm? Ja, ihr werdet gleich, liebe Zuhörer, wisst gleich, was jetzt kommt.
Und dann wird jetzt mein Geburtsdatum aufgenommen.
Ja.
Da kann doch Aldi Ungarn, das ist doch kein personenbezogenes Datum. Ist ja nicht personenbezogen.
So, worauf du natürlich jetzt zielst?
Man muss es muss ja personenbezogen sein.
Ja, eine Personenbeziehbarkeit muss letztendlich gewährleistet sein.
Also wenn ich Aldi Ungarn wäre, würde ich da... Ja,
also nun gehe ich mit dir mit, wenn ich von einem Betroffenen ohne weitere Information nur den Geburtstag habe, dann werde ich wohl kaum in der Lage sein, dass eine Person wirklich, also diesen Personenbezug herstellen zu können. Jedoch muss man mal ganz nüchtern sagen, nüchtern in dem Zusammenhang. Ich stelle gerade meinen Wortwitz fest und bin die Einzige, die sich wahrscheinlich freut. Naja, egal. Auf jeden Fall haben sie ja auch verschiedene Bezahloptionen. Ich gehe soweit mit. Also übrigens, die Rüge der Aufsichtsbehörde bezog sich vor allen Dingen auf die Rechtsgrundlage. Nur mal so am Rande, was hier gerügt wurde, dass im Prinzip die Rechtsgrundlage fehlte, beziehungsweise...
Wieso, wenn es kein personenbezogenes Datum ist, dann
ja, okay, ja. Ich hätte es kommen sehen müssen. Unterstellen wir mal, der kleine Cornelius hat eine EC-Karte und bezahlt eben nicht bar, sondern hat mit seiner EC-Karte bezahlt. Dann sind wir natürlich im Personenbezug 100% drin, weil dann nämlich dein personenbezogenes Datum A, Informationen deiner EC-Kartenzahlung plus Informationen zu deinem Geburtsdatum natürlich kombiniert einen Personenbezug herstellen. Ich glaube,
fair enough.
Ja, für alle, die jetzt sehr, sehr, sehr aufmerksam zuhören, es gibt sicherlich auch in diesem Beispiel Konstellationen, in denen diese sich argumentieren, dass es sich um keinen Personenbezug handelt.
Genau,
okay.
Gerade wo wir dann, aber ich meine, jetzt sind wir wieder völlig anders, aber gerade beim Urteil des der EuGH, sondern der EuG, also der Gerichtshof der Europäischen Union.
Genau.
So.
Ah, Stichwort pseudonyme Daten, ne?
Genau.
Mhm, klar. Übrigens, spannendes Urteil. Ich glaube, da könnten wir auch mal drüber reden. Bottomline ist, dass der Personenbezug zum Teil zu eng gezogen wird und die Verfügbarkeit und das Herstellen eben des Personenbezugs gerade auch bei Hinzuziehen zum Beispiel von Dienstleistern und Dienstleistern zum Teil für Verantwortliche nicht möglich ist. Ganz spannende Sache für alle, die quasi Möglichkeiten suchen wollen und auch finden wollen, um aus dem Personenbezug in Anführungsstrichen rauszukommen. Nicht jetzt als...
Naja, aber nur so und bei jeglichem Cookie-Consent-Management, wenn wir darüber bei sind und du hast sehr viele US-Dienstleister und würde sagst so, naja, aber die US-Dienstleister, die sammeln vielleicht die IP-Adresse und sammeln noch das Gerät und was weiß ich, aber du als verantwortliche Stelle, die das irgendwie hast, die hat
keinen Zugriff,
kann das alles so vielleicht zurückführen, dein US-Dienstleister mit Sicherheit nicht. Und dann stellen sie ja schon wieder, träuft sich. Also ja, das ist
deswegen
ja,
habe ich eben gerade gesagt, genau. Also das Urteil ist super, super spannend. Ich bin ganz bei dir. Und ich, interessant ist natürlich dieser Punkt auf jeden Fall. Also dieses Urteil bringt interessante Innovationen. Vor allen Dingen auch, ich glaube, das bietet sich ja quasi die nächste oder eine der folgenden Folgen an, um nochmal über Anonymisierung und Pseudonymisierung zu sprechen und welche Möglichkeiten das hat, um vielleicht wirklich den Personenbezug loszuwerden. Ich bin voll bei dir. Für all die Ungarn ist es nicht besonders gut ausgegangen. Das mag auch daran liegen, und dass die Argumentation quasi so ein Convenient-Argument, wie ich das immer nenne, dass es ja doch bequem für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Kasse war, hier im Prinzip nur das schnell einzutippen, als irgendwie wirklich eine Alterskontrolle durchzuführen. Ich fand ganz spannend, und das ist in dem Bußgeld jedenfalls so aus der Pressemitteilung, aber das mag an meinen mangelnden Fähigkeiten im Ungarischen auch, mag damit zusammenhängen, ich fand ganz spannend den Punkt, das Stichwort Datenminimierung gar nicht so deutlich hervorgekommen ist. Also ich hatte den Eindruck, dass vor allen Dingen die fehlende Rechtsgrundlage gerügt wurde oder das Herausarbeiten durch all die Ungarn bezüglich der Rechtsgrundlage nicht ausreichend war. Ich finde aber auch, man kann hier auch mal ganz nüchtern fragen, und das ist ja auch zu übertragen auf Unternehmen, ich sag mal so Stichwort Führerscheinkontrolle bei Firmenwagen, da werden häufig viele Daten gesammelt, die aber gar nicht nötig wären, weil zum Beispiel ein Augenscheinname vielleicht ausreichen würde. Und das dauert vielleicht einen kleinen Moment länger, als irgendwie ein paar Zahlen einzutippern in die Kasse, jetzt um das Bezug zu Aldi zu ziehen. Ja,
gerade Führerschein haben wir ja auch ein Spezialgesetz, ne? Wir haben ein Personalausweisgesetz, wo du einfach sagst, so, wenn der nicht explizit zustimmt, und dann sind wir gleich wieder beim Problem bei der Zustimmung, klar.
So auch dieses Bußgeld, das jetzt auch im letzten Monat gefallen ist zum Thema im Prinzip Kopien von Personalausweisen bei, ich glaube, Sportwetten waren es, die unrechtmäßig gemacht wurden. Also sprich, Datenminimierung wird noch, glaube ich, deutlich größer. Und damit wollte ich eigentlich den Bogen zum Anfang nochmal zu entspannen. Die kleinen Themen oder vermeintlich kleinen Themen kommen immer wieder und auch viel mehr heraus. Also man könnte ja, vielleicht bin ich dann auch manchmal klein, weiß ich nicht. Aber das ist das, was es für mich persönlich durchaus spannend macht und gar nicht so langweilig. Weil die kleine Arbeit ist zwar manchmal fisselig und man braucht viel Geduld, aber da ist im Prinzip, da kannst du es holen im Datenschutz. Ist immer wieder mein Eindruck. Also es ist mein wirklich positiv gestimmtes Plädoyer auf den Datenschutz hier jetzt am Ende. Ja, aber gut, das sind so meine Gedanken dazu, um diesen Frust, den ich durchaus nachvollziehen kann, vor allen Dingen bei immer mehr Verordnungen, die auf uns einprasseln, um vielleicht immer ein bisschen entgegenzutreten. Im Kleinen zu arbeiten lohnt sich. Ja, manchmal ist es ja auch ein kleiner Kampf, fairerweise. Ich sehe es ja auch gerade bei internen Datenschutzbeauftragten. Ja, es ist quasi, Sound, den habe ich bestellt, dafür, um das deutlich zu machen. Ja, stimmt.
Allerletzte Eisenbahn.
Aber soweit unser kleiner philosophisch europäisch Datenschutzbußgelder geprägter Abriss der letzten Wochen. Wie immer freuen wir uns natürlich über eure Anregungen und eure Kritik. Wir freuen uns über alle neuen Zuhörerinnen und Zuhörer. Kommentiert gerne unseren Podcast, also bei allen gängigen Podcast-Formaten, ob das Apple Podcast ist oder Spotify, was auch immer ihr gerne verwendet. Wir planen schon wieder die nächste Folge. Es bleibt also spannend und für mehr Informationen gerne immer einen Blick in unsere Shownotes, aber auch weitere Ausführungen auf unserem Blog auf Dr. Datenschutz und natürlich auch bei Twitter sind wir weiterhin aktiv. Wir freuen uns immer über euer Feedback.
Well said.
Wow.
Schön.
Ja, ganz ohne Vorlage und obwohl wir alles mal ein bisschen anders gemacht haben heute, ne?
Sehr gut. Tschüss, Laura.
Tschüss und bis zum nächsten Mal.